SRF3 Fokus.
Ihr hört den Fokus auf der SRF3 mit dem Dominik Diller am Mikrofon und mit einer turbulenten Lebensgeschichte von meinem Gast, vom Schano Bürgi. Der Schano Bürgi ist 1939 als Säugling während der Landesausstellung in Zürich in einer Kartonschachtel ausgesetzt worden. Er kommt ins Waisenhaus, er verbringt dort die ersten Jahre, wird als Kleinkind von einem Obwaldner Soldat abgeholt, adoptiert und auf Lungern, das ist die letzte Obwaldner Gemeinde, kurz vor dem Brünig verpflanzt. Über die Kindheit und Jugend hat der Schano Bürgi jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel «Lochhansi» oder «Wie man böse Buben macht». Seine Lebensgeschichte, die er dann später als Koch und noch später als Bildhauer via Luzern auf Zürich, Holland, Griechenland, Frankreich und zurück in die Schweiz gebracht hat, die erzählt er uns heute Abend. Schano Bürgi, wir sind hier in einer Klinik in Wallenstadt Berg. Sie sind krank. Sie müssen regelmässig als Beatmungsgerät. Die Krankheit hat auch mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Aber ich möchte am Anfang ganz zurückgehen. Und zwar zurück am Anfang von ihrem Leben. Sie sind 1939 geboren in Zürich. Was ist Ihre allererste Kindheitserinnerung?
Die allererste Kindheitserinnerung ist, dass ich zum Feistrauss gekippt bin. Das war in der Bäckerstrasse.
In Zürich?
In Zürich. Und ich bin aus dem zweiten Stock runtergefallen auf eine Überleibung von einem Restaurant. Die Äste haben mich aufgefangen. Ich habe dadurch nur kleine Schaden gelitten. Ich habe nur ein paar Quetschungen und ein paar Brüche gehabt. Ich bin dann im Spital erwacht und habe dann gemerkt, dass mir überall wehtut.
Also Sie waren ein kleiner Bub dort, haben noch in Zürich gelebt, in einer Art.
Ich war dreijährig.
Dreijährig.
Ja. Ja, ja.
Und das ist eigentlich auch bei dieser Zeit gewesen, wo dann kurz darauf ein Mann vorbeikam ist und sie mitgenommen hat, eben in die hinterste Obwaldner Gemeinde Lungern. Haben Sie an diesen Tag auch noch konkrete Erinnerungen?
Ja, der Mann ist einfach gekommen und ist in der Küche rumgestampft und hat ab und zu etwas mit mir geredet. Ich habe gar nicht gewusst, was er eigentlich von mir will. Er hat mich dann aber nicht mitgenommen. Er hat mir dann nur gesagt, wo er gegangen ist, wir sehen uns dann wieder. Ade, wir sehen uns dann noch.
Aber irgendwann hat er sie ja dann mitgenommen.
Er hat mich nicht mitgenommen, nein, sondern der Vormund hat mich auf Kaiserstuhl gebracht, auf Bürgle. Das ist ein Weiler am Lungernsee, am Nordufer vom Lungernsee. Lungern ist am Südufer. Aber das gehört alles zur Gemeinde Lungern. Und dort angebracht hat mich mein Vormund und jemand von der Stadt, eine Frau von der Stadt. Und abgeholt hat mich meine Mutter, meine neue Mutter, die sich dann vorgestellt hat als Mutter und gesagt, so, jetzt bin ich deine Mutter, jetzt gehen wir zusammen heim. Und dann hat sie mir das Händchen gegeben und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann gesagt habe, ich kann allein laufen.
Sie waren 3,5 damals.
Ja.
Wann haben Sie denn erfahren, dass Sie ein Findelkind sind? Also, dass man Sie
das habe ich erst mit 17 erfahren.
Und ist für Sie das Warum, also die Frage, schon dort das Thema gewesen, warum hat man mich ausgesetzt, warum hat man sogar meinen Tod quasi in Kauf genommen?
Nein, das ist für mich eigentlich damals kein Thema gewesen. Ich hatte damals ganz andere Sorgen gehabt. Ich wollte ja wollen eine Kunstgewerbeschule und ich wollte ja wollen eine Bildhauerlehre machen, eine Ausbildung. Und ich hatte finanzielle Probleme, darum bin ich an die Stadt gelangt, um ein Stipendium zu bekommen. Und der Zufall hat es wollen, dass man mich dann informiert hat über meine Abkunft. Und so.
Ihre Abkunft?
Ja, meine Abkunft.
Das heisst?
Das Aussetzen hat ja noch Folgen gehabt. Später ist sogar meine Mutter ermittelt worden und es hat sich ein Herr gemeldet, der sich als Vater ausgegeben hat. Und das ist erst im 42 gewesen, also da bin ich schon 3-jährig gewesen. Und der Herr hat sich als Vater ausgegeben und hat sogar in der Stadt die schuldigen Alimente nachgezahlt. Und was mich natürlich damals interessiert hat, ist nicht so sehr die Tatsache gewesen, dass ich ausgesetzt worden bin. Ich meine, ausgesetzt werden noch viele Kinder. Es gibt ja heute Babyklappen und es gibt Man findet wieder irgendwann ein totes Baby im Schwammholz und dann, ich meine.
Was Sie interessiert, ist, warum als man Sie ausgesetzt, das interessiert uns jetzt eben auch.
Also warum?
Wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Mutter Sie während der Landesausstellung in einer Kartonschachtel quasi am Strassenrand entsorgt hat?
Meine Mutter war sicher in einer schwierigen Situation gewesen. Meine liebliche Mutter ist vom Land gekommen, da aus der Ostschweiz, und ist in Zürich wahrscheinlich in eine verkehrte Gesellschaft geraten. Auf jeden Fall ist sie Prostituierte geworden. Sie hat mir sehr das Geld auf der Straße verdienen. Ich nehme an, dass in dieser Zeit, wo ja Arbeitslosigkeit war in der Schweiz und
Wirtschaftskrisen
und man hat nicht gewusst, gibt es einen Krieg oder gibt es keinen Krieg. Und ich glaube, die ganze Notsituation von dieser Frau, die hat einfach nichts anderes mehr gewusst als: Was mache ich jetzt mit dem Golf? Ich brauche jetzt wirklich keinen Balg. Also, ich habe jetzt schon selber genug Sorgen. Wenn ich jetzt noch einen Golf habe, was passiert denn da mit dem? Und ich glaube, sie hat das ganz bewusst in Kauf genommen. Und das Schicksal entscheidet.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, dann wirkt das auf mich auch ein bisschen wie wenn Sie Verständnis aufbringen für die Situation von Ihrer Mutter und eigentlich ihr auch nicht dann böse gewesen sind.
Ja, natürlich so bin ich ihr nicht böse gewesen. Warum denn? Warum soll ich jemandem böse sein? Und das Böse ist überhaupt nicht meine Sache. Also, ich kenne das nicht. Ich kenne den Unterschied von gut und böse kaum. Das habe ich mein Leben lang so gehalten. Für mich gibt es weder Schuld noch Sühne. Und was heute gut ist, ist morgen böse. Und das ist doch alles relativ.
Aber zum Teil klagen Sie dann schon auch an in diesem Buch. Also vielleicht sind es dann eben eher Ihre Adoptiveltern, respektive die Mentalität in Lungern, die Ihnen zum Teil nicht so gepasst haben. Also Sie sind auf Lungern gekommen, Sie beschreiben das in Ihrem Buch als recht dramatische Erfahrung auch. Eben den Tag, die ersten Wochen, wo man Sie aus Ihrem alten Leben in Zürich in dem Waisenhaus rausgerissen hat. Wie war es denn da gewesen für Sie, als kleiner Bub zu lungern?
Also das ist natürlich... Die Situation in Zürich war natürlich nicht die Situation von einem Waisenhaus, sondern das war eine Pflegemutter, die 6 Kinder versorgt hat von der Stadt. Kinder, die niemand wollte, oder Kinder, die irgendwie im Teufel vom Karren gehalten sind. Auf jeden Fall 6 Kofen. Und man hat dort eine grosse Freiheit gehabt. Man ist aufgewachsen in dem Umfeld von dem Kreis Scheib, Bullinger Platz, Bäckerstrasse, mit allem, was da passiert ist. Und wir sind gekommen, die auf der Strasse waren. Und wir sind heim essen und wir sind heim schlafen. Und das war ein wunderbares freies Leben gewesen. Ich habe gar nicht eingesehen, was muss ich denn mit Eltern? Wenn wir andere Kinder getroffen haben und ihre Eltern gesehen haben, wie die schön und trottwar nachgelaufen sind, einpackt ihre Mänteli und Käppeli und Schal und alles, dann haben wir uns darüber lustig gemacht. Das ist ja furchtbar, weil wir rumgestrehlt sind mit den Strümpfen auf den Schuhen und dreckigen Hosen. Das hat es natürlich jetzt nicht mehr gegeben.
Dann ist Ihnen das, was Ihnen dann später in Lungern passiert ist, eigentlich wie ein Käfi vorkommen nachher? Also, dass Sie
das ist der Kulturschock. Mhm. Der ganze Kulturschock vom freien Leben ohne den Begriff zum Beispiel Schuld, Sühne, Religion, Strafe. Was jetzt gekommen ist, was sobald zu Lungern, zu Bürgeln, in dem kleinen Kaff, wo ja 200 Leute wohnen, muss ich mal vorstellen, das ist so eine kleine Gemeinschaft. Alle haben einander gekannt, alle haben einander in die Suppe geschaut und alle haben einander die Ohren gehalten. Und dann kommst du rein und wirst auf einmal konfrontiert mit der Gewalt von der Natur. Eine Natur, die ich gar nicht kennt habe. Ich habe gar keine Natur.
Also konkret sind das zum Beispiel Kühe gewesen, wo sie Angst hatten als 3,5-Jährige.
Es sind nicht nur Kühe gewesen. Es war das Gras gewesen, das so hoch war, wie ich lang war. Es sind all die Tierchen gewesen, die rumgekrochen sind überall. Es sind einfach die Umstände gewesen, auch, dass man auf einmal vom Morgen bis am Abend bemuttert und bevormundet worden ist und einem alles gesagt worden ist, das darfst und das darfst nicht und das musst du jetzt anlegen und das lässt nicht
also an. Sie beschreiben das als ein bisschen bigott und verlogen. Eben, alles ist verboten, man ist fromm, man ist katholisch. Aber nicht wenn Sie unbedingt. Zum Beispiel gefragt haben, warum Sie dort angekommen sind oder auf Lungern gekommen sind, was haben wir Ihnen geantwortet?
Ja, da... Erstens einmal habe ich das nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, warum bin ich jetzt da.
Ja, Sie haben wochenlang gebrüllt und gelitten.
Ich habe einfach lange Zeit an meinen Kollegen und an meinen Gespendli von der Weckerstrasse. Und ich habe lange Zeit nach der Mama früh und nach meiner Freiheit. Aber nachher gefragt, warum bin ich jetzt da? Man hat einfach über mich verfügt. Das habe ich eigentlich eingenommen. Ja, das gehört jetzt halt dazu. Und jetzt mache ich eigentlich von dem, wo jetzt da ist, mache ich wieder irgendwie etwas. Ich muss jetzt einfach ein bisschen Fantasie entwickeln. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen gemein werden oder ein bisschen lügen oder ein bisschen. Ja gut, aber das gehört jetzt halt dazu. Das sind die neuen Umstände und die neuen Situationen. Und das hat natürlich dann auch den Charakter geformt. Das ist wichtig. Aber als neue Erfahrung, muss ich sagen, als positive Erfahrung, habe ich natürlich dort oben etwas entdeckt, was ich in Zürich, der Stadt, nie entdeckt habe, nämlich Natur. Und dir.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie für Ihren Vater ja eigentlich ein Wunschkind gewesen sind. Er hat Sie ja ausgesucht im Waisenhaus. Mindestens haben Sie das so erzählt bekommen. Wie war es wirklich gewesen? Das wollen wir jetzt auch wissen.
Also, dass er mich ausgesucht hat, das stimmt absolut. Ich habe vom ersten Moment an, als ich ihn gesehen habe, damals noch in Uniform von einem Korporal, habe ich gemerkt, dass er ganz genau weiß, welchen Golf er will adoptieren. Warum er ein Kind will adoptieren, das habe ich erst später gemerkt. Es ist ja da gegangen, um seine persönlichen Interessen, würde ich mal sagen. Es ist gegangen um eine Frau, die daheim war. Er war schon wenig daheim in dieser Zeit.
Die Frau, die daheim war und selber kein Kind hatte.
Und selber kein Kind können haben. Einen Wunsch von dieser Frau zu erfüllen, vielleicht auch ihr ein Betätigungsfeld zu geben, wo sie sich können ihre mütterlichen Trieb ausleben. Also, so habe ich das empfunden.
Aber Sie beschreiben im Buch ja immer wieder, dass Sprüche gefallen sind von gewissen Helpern und so über die Ähnlichkeit zwischen Ihnen und Ihrem Adoptivvater.
Ja, natürlich.
Also, Ihr Adoptivvater, das haben Sie viel später erfahren, ist dann gleich Ihr echter Vater gewesen. Also, Sie haben das, glaube ich, erst nach dem Tod von Ihren Eltern erfahren, natürlich. Wie es wirklich war. Aber Ihre Verwandtschaft hat das ja immer gewusst.
Ja, scheinbar hat das aber nicht nur meine Verwandtschaft gewusst, sondern scheinbar haben das auch andere Leute gewusst.
Ich nehme mal an, da ist viel Wut aufgekommen bei Ihnen, dass man Ihnen das nie gesagt hat.
Da ist bei mir überhaupt keine Wut aufgekommen. Ich finde, dass die Vatergeschichte überhaupt, also was ist ein Vater eigentlich? Was bedeutet ein Vater in einem Mensch? Wichtig ist die Mutter und nicht der Vater. In erster Linie ist die Mutter die Bezugsperson von einem Kind. Sie ist die Ernährerin, die Bewahrerin, sie hilft ihm, sie putzt ihm Tränen ab. Ich glaube, ein Vater ist für ein Kind gar nicht so wichtig. Für mich war der Vater eine Art Idol, ein grosser Mann, wo man dazu aufgeschaut hat. Der hatte einen schönen grossen Teff gehabt. Der hat gut können reden. Der hat gesagt, wodurch das geht, wenn er daheim war. Ich hatte eigentlich ganz ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Vater. Wir sind viel miteinander etwa zu Berg oder gelaufen oder repartiert gezeigt, wo im Wald waren und hat mir das Bäume erklärt und Natur. Also,
obwohl er eigentlich wenig rum war, weil Ihr Vater ist ja häufig eben auswärts gesetzt. Er hat dann auch eine Liebhaberin gehabt dort und noch eine andere Tochter. Wie ist denn Ihre Mutter mit dieser Situation umgegangen?
Das war keine andere Tochter gewesen. Das war die Tochter von dieser Frau. Von seiner Geliebten. Und die Geliebte, ja, natürlich hat er eine Geliebte gehabt. Da und dort eine. Und einige länger und andere weniger lang. Aber das hat vielleicht einfach zu seinem Leben gehört. Ich meine, das kann man ja nicht anders erwarten. Der arme Kaib hat ja nicht können, seine Bedürfnisse loswerden daheim bei seiner Ehefrau. Also, was soll's? Ist ein gesunder Mensch.
Weil die, kann man es so sagen, weil sie quasi so streng katholisch und fromm ist, dass wenn sie kein Kind kann selber bekommen, auch keinen Sex hat.
Ja, natürlich. Ja. Damals sind natürlich die moralischen Vorstellungen bei gewissen Leuten, vor allem bei den fundamentalistischen Katholiken, noch so gewesen. Und meine Mutter, würde ich sagen, ist eine fundamentalistische Katholikin gewesen. Die ist aus dem Melchtel rausgekommen. Das ist wirklich der allerhinterste Krachen vom Kanton Obwalden. Aufgewachsen im Schatten vom Freiwilligkloster Melchtal. Mit allen Begriffen und Vorstellungen von diesen religiösen Fundis dort. Und ja, ich kann es denen noch nicht übel nehmen.
Sie gelitten unter der Situation? Sie hat ja gewusst, dass eben ihr Mann mit einer Prostituierten ein Kind zeugt hat, wo in Zürich quasi eben auf der Straße ausgesetzt worden ist. Ja. Und der Vater hat dann das geholt, das sind eben sie gewesen. Hat sie gelitten unter dieser Situation? Oder sind sie für ihre Mutter auch eben ein Wunschkind gewesen?
Ich glaube nicht, dass sie unter der Situation gelitten hat. Wenn sie darunter gelitten hat, dann hat sie das mit Kasteigen und mit Glauben und mit Betten irgendwie gut können ausgleichen. Dass ich natürlich auf die Art und Weise ihr Leben hineingekommen bin, das hat sie mir ab und zu zu merken gegeben, wenn sie mir gesagt hat, ja, los, schau mal deine Hand an, du hast Stiebesfinger. Du hast lange Finger, du hast Stiebesfinger. Das sind eben die Finger, wo immer alles wollen und erreichen. Das sind nicht Arbeiter, das sind Ostschweizer Finger.
Also eben mit einer Anspielung auf ihre liebliche Mutter.
Darum schauen ja Krähen immer zurück, wenn sie über die Ostschweiz fliegen. Ob sie ihre Schwanzfedern noch haben.
Sie sind, man kann das glaube ich so sagen, sie sind als Aussenseiter auf Lungen gekommen. Haben sie sich das Leben lang auch als Aussenseiter empfunden?
Ja, natürlich. Also, Aussenseiter, was heisst Aussenseiter? Ich habe mich anders empfunden. Wenn Sie sich vorstellen, man kommt von Zürich als Vierjähriger da auf Bürgle, dann kommt man in eine Gesellschaft rein, wo es heisst, ja, mit dem darfst du spielen, mit dem darfst du nicht spielen. Italienerkinder, mit denen haben wir nicht gespielt.
Das sind Schinken,
so zu sagen. Ja, mit denen haben wir nicht gespielt. Das sind Nachbarkinder, da hast du nicht dürfen, da hast du nicht einmal dürfen. Dort hinten, oder so, das ist kein Fall. Andere Kinder, das waren Bauernkinder, die haben den Dialekt der Region geredet. Die habe ich kaum verstanden am Anfang. Und sie mich wahrscheinlich auch nicht. Die waren ganz anders angelegt als ich. Die haben sich ganz anders benommen als ich. In der Schule ist das natürlich weitergegangen. Ich bin immer allein gewesen. Sie waren immer mehrere gewesen. Und das habe ich natürlich demgemäß behandelt worden. Also man hat dann gleich gesagt, ja, das Herrenbübeli und man hat mich ausgelacht.
Was haben Sie denn gemacht, wenn die anderen Buben sind go Skifahren oder go shooten?
Ich habe gelesen.
Was ich auch nicht besonders gern gesehen war, ist im Haushalt von Ihrer Familie, weil Lesen, das ist Fantasie, das regt Fantasie an und das macht man auch nicht als strenger Katholik, respektive wer liest, der hat nichts zu tun, oder? Das ist ein fauler Sieg.
Wer liest, ist ein fauler Sieg. Es hat dann auch geheissen, ja, du machst ja nicht mit, du bist ein Mädelschmecker, du tust nicht Völkern mit uns, also Völkerball spielen, du gehst nicht Skifahren, du machst keinen Sport, du willst nicht turnen. All das Zeug habe ich nicht wollen.
Was sind denn grundsätzlich die kulturellen Vergnügungen in dem Lungern damals, in den Anfangs 40er Jahren?
Was ich ganz gut gefunden habe, das Lungern, das ist das Volkstheater gewesen, wo sie jede Fasnacht sind wir da mit dem Karrsepp die ganze Schuljugend von Bürgle auf Lungern gekarrt worden, hinten im Lastwagen. Und dann sind wir ins Theater. Am Abend hat man dann da ins Theater dürfen. Und da hat es so Volkstheater gegeben, also in der Turnhalle. Und das ist natürlich, das hat schon Eindruck gemacht auf mich. Aber das ist ja gleich.
Und Musik, Ländermusik. Ihre Vater oder Ihre Grossvater hat, glaube ich, in Schweizer Orgel. Ja, ja. Sie wünschen sich trotzdem keinen Obwaldner Ländler. Jeannot Bürgi im Fokus. Er wünscht sich den Charles Trenet. «Quand notre cœur fait boum». Warum das Lied?
Ich finde, das Lied passt gut zu meiner Situation am Ende von meiner Obwaldner Zeit, wo ich auf Frankreich gekommen bin und wo ich eigentlich in der ganzen Pubertät die erste Liebe erlebt habe.
Der Charles Trenet, hören wir.
Ja.
Aus dem Film «Toto Lero» mit «Quand notre cœur fait boum». Und gerade anschliessend reden wir dann über die Jugend- und Revoluzzerphase von Jeannot Bürgi hier im Fokus auf RS3.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage, brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
«Cœur fait boum», das ist ein Musikwunsch von Jeannot Bürgi, Gast hier im Fokus auf der RS3, geboren während dem Krieg 1939, ausgesetzt als Findelkind, Adoption auf Obwalden, Lebenskünstler, Bildhauer und Weltenbummler, ein Mann mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir haben vorher auch über die Situation geredet, wo sie eben als kleiner Bub von einem Tag auf den anderen von Zürich in das obwaldnerische Lungern adoptiert worden sind. Sie haben es kurz angesprochen, etwas Zentrales, dort war die Religion gewesen, plötzlich allgegenwärtig, wie Wassergefäße, Rosenkränze überall, Kruzifix an der Wand. Ist das für Sie spannend gewesen oder hat es Ihnen Angst gemacht?
Nein, das hat mir nicht Angst gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich getauft worden bin. Da bin ich Fifi gsi und der Vater war Getti gsi und Tante Maria aus dem Elchtl war Gotte gsi. Und da ist es darum gegangen, dass man im Teufel muss abschwören und all seine Werk und so weiter und so fort. Und das war kein spannend gsi. Und nachher hat man alle miteinander gut gegessen in der Wirtschaft. Und
dann ist es nicht mehr so fromm zu und her gegangen wie davor.
Nein, dann ist es gar nicht mehr so fromm zu und her gegangen. Die Religion an sich hat mich ja länger wie mehr anfangen faszinieren, anfangen interessieren, vor allem, als ich in die Schule kam. Und wo ich auch gemerkt habe, dass der Gott eigentlich eine Art Samichlaus ist mit einem weissen Bart und der im Himmel wohnt und für uns alle gut sorgt. Aber ich habe ja auch entdeckt, dass der Gott eben nicht nur so ein Liebgott ist, wie die Leute immer gesagt haben, oder wie wir mir immer wollen glauben machen.
Also sie haben später dann grosse Mühe bekommen mit der katholischen Kirche, also genau. Auch so ein bisschen mit dieser Bigottenwelt dort ein bisschen genau. Verlogen. Alle tun immer, oder sind sie dann auch wirklich fromm gewesen, oder haben sie nur so da?
Ja, das Problem ist ja gewesen, dass, so ist es mir später dann klar worden und vorgekommen, dass ja eigentlich nicht der Gott, der da angebeten worden ist, der wahre Gott ist für die Leute, sondern für die meisten ist es ja der Pluto gewesen, also der Gott vom Geld. Oder es ist der Priapus gewesen, der Gott vom harten Schwanz. Aber, gut, man hat ihm natürlich unter diesen Umständen alle möglichen Namen gegeben.
Also eine verlogene Welt ein bisschen, so beschreiben Sie es mindestens in Ihrem Buch. Ich muss gerade vielleicht sagen, ich kenne Lunger selber, weil ich auch Obalner bin. Und ganz so rückständig darf man die Gemeinde ja dann doch aber auch nicht darstellen. Nein. Lunger hat gerade durch die relative Abgelegenheit da immer wieder ziemlich visionäre Ideen quasi verwirklicht. Also im 18. Jahrhundert haben sie aus dem natürlichen See damals einen Stausee gemacht, also Stollen gebaut.
19.
Jahrhundert, der See abgesenkt, haben so Weidland gewonnen. Ja, also es ist nun eigentlich auch ein spezielles Völkli. Wie würden Sie die Mentalität beschreiben?
Ja, wie kann man die Mentalität beschreiben? Ich kann das nicht wertend irgendwie sagen. Ich kann es jetzt sagen, das sind solche und solche Leute. Das sind... Ich habe Lungern als ein fremden Ort erlebt. Und ich habe
das ist Ihnen immer fremd geblieben?
Es ist mir immer fremd geblieben und ich habe es als ein fremdes Volk erlebt.
Was ist denn ein herzschroffes Volk?
Ein Volk, wo ich überhaupt keinen Zugang dazu gefunden habe. Also, das Bürgeln ist es ja noch gegangen, aber in der Sekundarschulzeit, wo ich 2 Jahre in Lungern gemacht habe, habe ich weder Freundschaften können schliessen, noch habe ich Zugang gefunden zu Mitschülern. Ich muss sagen, die ganze Dorfgemeinschaft, auch als Dorfbild und so, hat mich immer irgendwie beängstigt, hat mich abgestoßen. Der See, der auf und ab geht im Winter mit einem verschlammten, dreckigen, grusigen Ufer. Es hat etwas Unheimliches gehabt. Die Nebel, die da wochenlang da drinnen gehangen sind. Und kaum ist man verbrennen, weil es schönstes Wetter war. Nein, also...
Lungern. Auf was führen Sie das zurück, dass Sie sich da nie heimisch gefühlt haben, obwohl Sie ja Ihre ganze Kindheit dort verbracht haben?
Naja, ich weiss nicht, auf was ich das zurückführen muss. Es ist einfach ein mir fremdes Volk.
Sie beschreiben im Buch auch immer wieder so ein bisschen die, ja, man könnte fast sagen, archaische Streitkultur zu Lungern, dass ständig jeder mit irgendjemandem quasi im Streit gelegen ist. Der eine hat mit dem anderen nicht geredet. Und inwiefern hat denn das auf Sie abgefärbt?
Ja, das Kehren, es gehört vielleicht ein bisschen zu dieser Bergler- oder Voralpen-Mentalität, dass man einander etwa zu Leid werkt oder etwa kehrt. Aber auf mich hat das überhaupt nicht abgefärbt. Ich mag ja nicht streiten. Ich mag keinen Streit. Ich bin ein Pazifist.
Aber Sie haben doch heftig rebelliert in Ihrer Jugend.
Nicht gestritten.
Das ist etwas anderes. Nein. Der Ausbruch dann aus dem Bergdorf Lunger, wie haben Sie den empfunden?
Also Befreiung. Nur weg. Ich weiss noch, wo der Zug... Als ich Kaiserstuhl in der Station eingestiegen bin, um nach Dole zu fahren, nach Frankreich, ins Internat.
Wie alt sind Sie?
Da bin ich 13,5. Und ich weiss noch, wie ich froh war, als der Zug auf eine Brünung gefahren ist. Und im Brünig oben hat es aufgetan und einer dem Brünig hat es geschont. Und wenn ich frei war, dass ich einfach fortkönnen kann.
Also wirklich der Freiheitsdrang verwirklicht. Sie haben dann auf rebellieren, das muss Ende 50er Jahre so gewesen sein. Das war ja lange vor 68.
Ja, ja.
Ich habe gehört, Sie haben sogar die allererste Demo von der Schweiz organisiert.
Mitorganisiert.
Was oder für was haben Sie da demonstriert?
Das war im 59. in Luzern an der Rheinsonne. Ein Haus gehabt, das hat Leczinski-Haus geheissen. Das war ein Geschäft gewesen, unten innen. Und oben innen hat es dann, also, ja, das war eine alte Hütte gewesen, da hat es so Randständige gehabt. Auf jeden Fall hat die Stadt eine Bewilligung erteilt, man könne das Haus abbrechen.
Und gegen das haben Sie quasi
und
demonstriert?
Gegen das haben wir demonstriert.
Ich möchte ein bisschen früher gehen. Also Sie sind eben Bildhauer geworden. Sie haben zwar, glaube ich, keine Ausbildung abgeschlossen. Sie sind als Künstler in Holland tätig gewesen. Was war das für eine Zeit gewesen, jetzt, wenn Sie zurückdenken?
Holland war herrlich gewesen. Holland war wieder eine neue Befreiung gewesen. Nach der Befreiung von Bürgle und der Befreiung von Luzerner Provinz Mief ist natürlich Holland ein Riesensprung.
Von was haben Sie gelebt?
Ja, von meiner Arbeit natürlich.
Das hat gelangt, also da sind Sie immer durchgekommen. Ja, aber Sie haben, glaube ich, das Geld verdient, haben Sie auch nur mit anderen Sachen. Also irgendwo gehört,
damals
mit
noch
Geld
nicht, in den 60er Jahren noch nicht. In den 60er Jahren, ich bin im 62 am 5. April nach Holland gefahren. Ich wollte nach Amerika. Bin dann aber in Holland gestrandet, wegen meiner Liebe. Natürlich. Und hat dann die Frau geheiratet.
Sie haben sie, glaube ich, auf Rom entführt?
Nein, das war die zweite Frau. Im 63 ist meine erste Tochter zur Welt gekommen, im 65 mein erster Sohn und im 68 mein zweiter Sohn. Und meine Frau hat noch eine Tochter mitgebracht von ihrer vorherigen Ehe. Also haben wir jetzt vier Kinder gehabt, die wir müssen versorgen, plus eine Frau. Und meine Arbeit hat bestanden aus Arbeiten für die Stadt Utrecht und für die Reichsdenkmalpflege von Holland. Ich habe in dieser Zeit eigentlich ganz gut
sind gut über die Runden gekommen.
Ich bin gut über die Runden gekommen mit dem, was ich verdient habe. Aber natürlich, nach meiner Scheidung 1975, ist natürlich der Gulden nur noch 50 Rappen wert gewesen. Das heisst, ich habe eigentlich alles verloren. Ich habe mein Haus verloren, ich habe mein Atelier verloren, ich habe meine Arbeiter müssen entlassen und dann wieder von vorne anfangen.
Sie sind auch weg von Holland, also eben, Sie haben vier Kinder mit der,
ja, mit der ersten, Frau.
Ersten Frau. Die Familie ist dann auch zerbrochen. Sie haben dann nochmal vier Kinder mit einer anderen Frau zurück in der Schweiz. Gibt es noch andere Nachkommen von Jeanno Bürgi?
Ja, das kann ich nicht sagen. Welcher Mann kann schon sagen, wie viele Nachkommen das er hat? Also ich weiß das nicht. Es ist schon möglich.
Wie ist denn heute das Verhältnis zu Ihrer Familie, zu Ihren Kindern?
Meine ersten, die Kinder von der ersten Ehe, mit denen habe ich schon seit mehr als ein Dutzend Jahren keinen Kontakt mehr.
Wollen Sie kennen oder wollen die Kinder keinen Kontakt zu Ihnen?
Ich weiß nicht, ob die Kinder keinen Kontakt wollen zu mir. Wir haben einfach keinen Kontakt. Das hat sich so ergeben. Ich rufe denen nicht an, sie rufen mir nicht an.
Und wissen Sie, dass Sie unterdessen in einer Klinik in Wallenstadt schwer krank sind?
Das weiß ich nicht. Die wohnen ja alle irgendwo in Europa und die wohnen ja nicht in der Schweiz. Und insofern, es wohnt nur ein Sohn in der Schweiz und aus der ersten Ehe. Und die anderen wohnen...
Die kommen Sie auch ab und zu da besuchen?
Nein, natürlich nicht.
Sie erzählen das einfach so, aber ich meine, Kinder nachkommen, das ist ja das Einzige, was man hinterlässt. Und
nein,
sie sind
mich
krank.
Nicht besuchen. Die Kinder von der zweiten Frau können mich ab und zu besuchen. Sie müssen sich natürlich auch immer anmelden, weil spontan Besuch mag ich nicht.
Warum nicht?
Ich will bestimmen, wer ich empfangen und zu welcher Zeit. Das ist doch mein gutes Recht.
Das ist ihr Recht. Ja. Aber sie erzählen das so, wie wenn sie das kalt lässt, dass sie keinen Kontakt mit ihren eigenen Nachkommen haben. Das kann ich ihnen fast nicht glauben.
Das lässt mich nicht kalt. Das ist mir eigentlich völlig fiddlerwurst. Ich meine, wer zu mir kommt und mit mir Kontakt will, der nimmt mit mir Kontakt auf. Und wer das nicht will, der lässt das sein. Wegen dem bin ich niemandem böse. Aber es interessiert mich weiter nicht gross. Also
es ist ein recht eine eigenwillige Haltung, die Sie da an Tag...
Ich bin an sich soziophob. Ich mag keine Leute in meiner Umgebung. Darum lebe ich auch da.
In der Abgeschiedenheit?
In der Abgeschiedenheit. Ich will sagen, ich mag den Menschen nicht mehr vertragen. Da bin ich ja nicht allein. Ich
meine, warum?
Bruderkreis ist auch so gegangen, nicht? Also,
sind Ihnen die Menschen aus irgendeinem bestimmten Grund verleidet?
Ja, der Mensch ist ein Untier. Das müssen wir mal festsetzen. Der Mensch ist ja, hat ja seine Identifikation in der ganzen Natur überhaupt nie gefunden. Und das Komische ist, dass er sich auch das bewusst ist, dass er ein Untier ist. Er richtet ja nie das Schaden an. Er ist ja ein genmanipulierter Primat. Das menschliche Zusammenleben und Zusammensein ist ja in den meisten Fällen sehr unbefriedigend. Weil, wie man es auch dreht, es kommt immer wieder zu Konflikt und es kommt immer wieder zu Krieg und nein, also für mich ist das eindeutig nicht.
Also Sie haben sich für die Einsamkeit entschieden.
Jawohl.
Sie lassen Ihr Leben trotzdem nochmal la Revue passieren, indem Sie es eben aufschreiben. Es steht da Schreibmaschine oben. Sie schreiben eigentlich ziemlich genau alle Ihre Stationen von Ihrem Leben noch auf. Über Kindheit ist jetzt schon ein Buch erschienen. Wir reden nachher weiter im Fokus. Ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Musiktitel hören, den Sie sich gewünscht haben, nämlich einen Musiktitel, der mit dieser Zeit in Holland zu tun hat. Es ist flämisch, Musik von einem Belgier, wo Sie sich ausgesucht haben, von Jacques Brel. Mit was für Erinnerungen ist der Titel verbunden?
Der Jacques Brel ist einer von den Sängern, wo mir sehr am Herzen liegt. Ich habe eigentlich nicht gern Musik und ich habe eigentlich nicht gern Schallplatten, Gesang und alle möglichen Musik, die man gegenwärtig damit überströmt wird. Aber der Jacques Brel ist für mich der Ausdruck von der flämisch-französischen Gesellschaft mit seinen zweisprachigen Liedern, Französisch und Flämisch. Und er ist für mich, er beschreibt den weiten Himmel und das flache Land von Holland und Belgien.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als sleisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind verschatert door het kraan. Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
Der Fokus auf der RS3 ist Jacques Brel, belgischer Chansonnier, singt auf Flämisch «Mein flaches Land».
«Mein flaches Land».
«Mein flaches Land».
«Mein flaches Land», «Mein flandere Land».
Wir sind allerdings in einem alles andere als flaches Land hier. Wir sind jetzt in Walenstadt, Berg, in dieser Klinik, wo sie lebt, wo der Jeannot Bürgi lebt. Sie haben sich das Lied gewünscht, hier in der hohen Berge. In welchem Moment vermissen Sie denn das flache Holland am meisten?
Ja, den weiten Himmel habe ich ja auch, wenn ich da auf die Terrasse rausgehe und eins gehe rauchen.
Rauchen tun Sie immer noch, trotz Ihrer Lungenkrankheit.
Ja, natürlich, warum soll ich nicht rauchen? Ich bin unheilbar krank. Ich weiss, am Ende der Krankheit ist Sterben angesagt. Also warum soll ich etwas unterlassen, was ich lecker finde? Und ich finde das Rauchen immer noch lecker.
Wie lange haben Sie noch zu leben, Jeannot Bürgi?
Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Wenn ich es nicht mehr ertrage, dann würde ich das Leben beenden. Ich nehme an, ich würde das selber machen. Ich bin Mitglied von Exit. Und wenn es für mich keine Qualität mehr bringt und es wird unerträglich, dann würde ich mein Leben beenden.
Sie sind eben schwer krank, Sie haben Staublungen, zystische Fibrose, ist das richtig? Woher kommt denn das? Kommt das nur vom Rauchen? Oder?
Nein. Ich habe natürlich als Jugendlicher eine schwere TB gehabt. Ich war 2 Jahre im Sanatorium. Ich habe nachher den Beruf von einem Steinbildhauer mehr als 40 Jahre lang ausgeübt. Ich habe sogar noch Asbestzementgüsse gemacht in den 60er Jahren. Ohne jegliche Vorsorgemaßnahmen, ohne Masken und ohne alles. Das ist damals noch gegangen. Und natürlich, ich habe 500.000 Zigaretten geraucht und ich habe letztens ausgerechnet etwa 150.000 Zigarillo. Also in dem Moment zu rauchen, wird seinen Teil beitragen haben. Aber das ist mir eigentlich wurscht.
Sie haben vorher etwas Entscheidendes gesagt, solange Ihnen das Leben noch nicht verleidet ist oder solange es noch erträglich ist.
Solange es
noch
Qualität
solange hat. Es Qualität hat, leben Sie weiter. Das bringt mich natürlich gerade auf die Frage, wie läuft Ihr Alltag ab, dass er eben auch Lebensqualität bringt? Hier in dieser Klinik?
Sie sind mein Alltag einsam. Läuft, jeden Tag ist genau eingeteilt und sieht aus wie der vorherige. Der einzige Ausnahme macht der Sonntag, wenn am Sonntag ich putze.
Ach, ich meinte, Sie gingen ins Kille.
Nein. Am Sonntag putze ich. Da putze ich meine Bude, Fenster putzen, den Boden putzen, alles aufnehmen, Bett erneuern und so weiter.
Und Sie sind sehr oft im Moment auch gerade an dieser Lungenmaschine.
Das ist ein Sauerstoff,
genau.
Apparat.
Ein Sauerstoffapparat. Ja, ja. Da werden Sie eigentlich auch immer wieder daran erinnert, dass Ihr Leben langsam zu Ende geht. Jetzt gehen Sie ja all die Stationen wieder durch, indem Sie eben Ihr Leben aufschreiben. Viele Leute gehen dann auch gerne nochmal dort hin, wo sie gewesen sind.
Ja, das kann ich gar nicht. Lebensqualität ist für mich natürlich vor allem eigentlich sich gut fühlen. Irgendwann muss man sich am Tag noch freuen auf etwas und man muss sich noch gut fühlen. Und das gut fühlen, das kann mit einer Kleinigkeit zu tun haben. Das kann sein, dass ich einem Baum begegne oder dass ein Vogel singt. Oder dass mein Dackel auf Besuch kommt. Oder es kann auch sein, dass ich einfach etwas Gutes koche oder ein gutes Glas Wein trinke oder eine gute Zigarillo rauche. Dann fühle ich mich gut.
Die kleinen Freuden vom Alltag, ja, von Jeanne Bürgi. Gibt es sonst noch Sachen, die Ihnen wichtig sind? Wo jetzt auch Besitztümer beispielsweise, was hier im Raum steht, sie hat ein paar Bücher dahin in einem Büchergestell. Oder ist es einfach nur noch der geistige Besitztum? Mhm. Oder auch Ihre Kunst, die Sie gemacht haben, die Sie im Kopf behalten?
Nein, also Besitztümer. Natürlich, mir ist wichtig, dass ich genug Geld hat, bis ich ablebe, dass ich mir das kann leisten kann, was ich mir da leisten kann. Mir ist sicher wichtig, mir sind sicher wichtig Bücher. Aber ich habe da in meiner Umgebung aus meinem vorderen Leben gerettet, ich würde sagen, weniger als 100 Sachen. Und mehr brauche ich nicht. Und mehr braucht eigentlich ein Mensch überhaupt nicht. Alles, was da steht, gehört in der Klinik, Möbel, die Richtung, Besteck und Tassli, das gehört alles nicht mehr. Das ist alles gemietet. Und was mir gehört, sind hauptsächlich Bücher. Und natürlich Kunstwerk oder so habe ich in meinem Leben nicht gemacht. Ich habe einfach immer ein bisschen Bildhauer und ich kann einfach immer ein bisschen zeichnen und ein bisschen gemalt, je nach Lust und Laune. Aber ich werde das nicht als hohe Kunst bezeichnen.
Macht die ständige Konfrontation mit dem Tod, wo Sie ja haben, dass Sie da in dieser Klinik leben, macht für Sie das Leben klarer oder wie soll ich sagen, unkomplizierter auch?
Nein, also der Tod ist, der gehört für mich zum Leben, wie jetzt geboren werden. Ich meine, aus einem Loch kommen wir und in ein Loch gehen wir zuletzt. Und was soll das? Das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich kann mich da nicht... Das macht mir eigentlich überhaupt keinen Mühe.
Sie haben viel Zeit zum Nachdenken, oder? Also Sie sind allein viel. Da taucht ja schon immer wieder die Frage auf nach dem Sinn. Wie beantwortet Sie denn
den Sinn vom Leben?
Ja, was hat Ihr Leben für einen Sinn gehabt? Sie wollen sie gar nicht beantworten.
Das ist eine ganz gute Sache. Ja, das ist natürlich eine Fangfrage. Also der Sinn vom Leben, das ist natürlich für jeden Menschen etwas anderes. Es gibt einfach Menschen, für denen ist der Sinn vom Leben das Nichts an sich. Einfach das dahin vegetieren, das kann man auch als ein Wahrzahlleben bezeichnen, wo man einfach Zeit verbringt, vom Anfang vom Leben bis zum Ende, in einer gewissen Position, wo sich gemächlich leben lässt. Für mich ist das eben einer von den Gründen gewesen. Ich will nicht sagen, der Hauptgrund, aber einer von den wichtigen Gründen, warum ich aus Obwalden und aus Lungern weggegangen bin. Weil ich mich mit dem Sinn vom Leben, wenn ich das dort oben gesehen habe, um mich herum erlebt habe, sogar im Elternhaus, mit dem Sinn habe ich mich nie können abfinden. Für mich hat dann das Leben schon etwas ganz anderes. Da ist dann etwas ganz anderes wichtig. Die Herausforderung und das Abenteuer und die Leidenschaft und das etwas davon machen, wie zum Beispiel der Konfuzius das fasst in ganz einfachen Wort, indem er sagt, ein Mann muss in seinem Leben drei Sachen gemacht haben. Ein Baum pflanzen, ein Sohn zeugt und ein Buch geschrieben.
Das haben Sie alles gemacht?
Und das habe ich alles gemacht.
Sie sind 1939 als Findelkind in einer Kartonschachtel in Zürich ausgesetzt worden. Man kann sagen, das war kein schöner Start ins Leben gewesen. Oder kein besonders verheißungsvoller mindestens. Sie sagen...
Gute. Wohl, das ist sogar ein ganz nobler Start. Also ich sehe, dass der Moses ist ausgesetzt worden im Binsenkörbli auf dem Nil. Und andere von anderen Propheten und Halbgöttern hat man auch solche Geschichten gehört. Also, ich meine, das ist ein ganz, nein, das ist ein ganz privilegierter Start.
Das ist jetzt ein bisschen Galgenhumor oder Sarkasmus, was Sie da ein bisschen. Sie beschreiben sich ja immer ein bisschen als Heimatlose, als immer Heimatlose. Wenn Sie jetzt gleich noch mal so ein Gesamtresümee ziehen von Ihrem Leben, würden Sie von einem schönen, erfüllten Leben reden?
Ich würde von einem unglaublich, ich würde von 100 Leben reden. Ich würde von einem unglaublichen Leben reden. Ich habe das irgendwie empfunden als ein riesen Theater, als eine riesen Sache, ein faszinierendes Erlebnis. Ich habe alles können machen, was ich wollte. Ich habe immer meine Liebhaberei pflegen. Ich habe nie müssen krampfen. Ich habe nie müssen arbeiten. Ich habe immer können das machen, was mir danach war, ist, wo mir darum war. Ich bin nie fremdbestimmt irgendwie. Und das hat mir unglaublich viel gegeben.
Was bereuen Sie?
Ich bereue gar nicht.
Das habe ich gedacht, dass Sie das sagen. Auf was sind Sie denn stolz?
Auf was bin ich stolz? Aber das ist wieder eine ganz knifflige Sache. Was kann man jetzt da sagen? Ich bin... Am meisten stolz bin ich natürlich auf mich selber. Auf alles, was ich gemacht habe, auf alles, was ich auch können machen. Und auf alles, was ich noch werde machen. Und am allerstolzesten bin ich, dass ich mit 73 mit so einem dummen Bärchen noch so viel können bewegen. Das hätte ich natürlich nie gedacht.
Das Büchli, das Sie da als dumm ansprechen, das ist eben Ihre Kindheitsgeschichte, Loch Hansi oder Wie man böse Buben macht, heisst's. Ich glaube, Sie haben so etwas wie eine Wette abgeschlossen mit dem Verleger, dass falls 2000 Exemplare von diesem Buch verkauft werden, dass Sie noch einen zweiten Teil schreiben, wo es dann weitergeht im Leben.
Eigentlich wäre eine Trilogie geplant. Ich habe nur unter dieser Bedingung mit dem Limmat-Verlag einen Vertrag abgeschlossen, dass ich eine Trilogie bei ihnen herausgeben kann. Die Trilogie umfasst eigentlich in drei Bänden die ganze Biografie von dem Jeannot Bürgi. Und das Kinderbuch wäre der erste Teil. Wir sind dann so verblieben, gut, wenn wir 2000 Stück verkauft haben, dann kommt die nächste Folge.
Und haben Sie es?
Die nächste Folge, ich weiss nicht. Ich habe nicht nachher gefragt, wie viel das verkauft hat. Es interessiert mich eigentlich nicht gross. Hauptsächlich ist er leitet eben eines Tages an und sagt, hey, jetzt haben wir 2000 Stück verkauft, kannst du mir dann das nächste schicken? Parat ist es, es ist fix fertig.
Geschrieben ist es. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Wünsche, die bleiben oder neu in Erfüllung könnte gehen für Jeannot Bürgi?
Wünsche? Naja, so wenig möglich Schmerzen beim Ableben, aber das würde ich wahrscheinlich in der eigenen Hand haben. Andere Wünsche habe ich eigentlich nicht mehr, nein.
Einen letzten Musikwunsch haben wir noch?
Ja, den haben wir noch.
Der Hans Vollenweider.
Der Hans Vollenweider war für mich eine wichtige Person. Er war bei meiner zweiten Ehe Trauzeuge und hat uns nach dem Eheversprechen im Rathaus in Zürich, im Zürcher Stadthaus, mitgenommen ins Grossmünster, wo er sich in der Torgel gesetzt hat. Und dort hat er eine Bachfuge für uns gespielt, ganz allein für uns.
Das hören wir jetzt. Das war der Fokus mit dem Jeannot Bürgi. Sein Buch über seine Kindheit und Jugend mit dem Titel «Loch Hansi» oder «Wie man böse Buben macht» ist im Limmat Verlag erschienen. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.